Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie, liebe Hörner und Hörer. Im Monat Dezember denken wir gerne an Arme und Schwache. Da haben wir ein offenes Herz und da denken wir oft auch an Kinder, denn oft sind ja auch Kinder betroffen von Armut, von gesellschaftlich geschwächten Situationen. Und so tut es auch unser heiliger Vater, Papst Benedikt XVI., der sein monatliches Gebetsanliegen so formuliert hat, dass Kinder respektiert, geliebt und keinesfalls ausgebeutet werden. Ja, wir freuen uns, wo es so ist, dass Kinder respektiert und geliebt werden. Das ist toll. Aber wir sind auch erschüttert darüber, wo sie ausgebeutet werden. Oft denkt man, ja, das ist ganz weit weg. Und doch kann uns das ganz nah, ganz praktisch betreffen. Wie? Was haben zum Beispiel indische Kinder mit deutschen Grabsteinen zu tun? Mehr vielleicht, als sie ahnen. Wie viel mehr? Darüber unterhalten wir uns mit Benjamin Pütter von Miserio, der uns jetzt aus Freiburg zugeschaltet ist. Grüß Gott, Herr Pütter.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich darf Sie kurz vorstellen. Benjamin Pütter, Sie studierten evangelische Theologie, Politologie und Erziehungswissenschaften in Amsterdam und Berlin. Von 1989 bis 1995 waren Sie wissenschaftliche Mitarbeiter im Deutschen Bundestag. Manche Hörerinnen und Hörer werden Sie noch kennen, bei Petra Kelly. Seit 1995 sind Sie Berater für die Wiedereingliederung ehemaliger Teppichkinder Indiens, Nepals, Pakistans bei der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe AGEH in Köln. Da fällt schon ein Stichwort Teppichkinder, da kommen wir gleich noch näher drauf. Seit ab April 2009 sind Sie hauptamtlich tätig für Miserio und von daher sind Sie da auch tätig. Sie sind Geschäftsführer von Xertifix e.V. Was das ist, darauf kommen wir gleich direkt zu sprechen, denn meine Einstiegsfrage an Sie, Herr Pütter: Was haben indische Kinder mit deutschen Grabsteinen zu tun?
Ja, leider mehr, als ich auch mir selber vor ein paar Jahren zu wünschen erdachte. Ich bin ja nun seit 15 Jahren Kinderarbeitsexperte von Miserio und ging selber davon aus, es gibt Produkte wie Teppiche oder andere, mit denen wir was zu tun haben, weil dort Kinder sie produzieren und sie hier verkauft werden. Aber das kann doch keinen Grabstein betreffen. Steine sind sehr schwer und die kommen doch sicher von hier aus Deutschland, wenn wir sie auf unsere Gräber stellen. Und da sprachen mich aber dann persönlich Steinmetze an, die sagten, Herr Pütter, Sie sind doch oder gelten als europaweite führende Kinderarbeitsexperte, können Sie uns eigentlich garantieren, dass wenn wir Steine aus Indien importieren, dass da keine Kinderarbeit dabei ist? Und das war das Erste, was ich davon hörte und war doch sehr überrascht, wie ich jetzt weiß, dass jeder dritte deutsche Grabstein, der neu aufgestellt wird, aus Indien kommt, dass es doch so wahnsinnig viel ist. Und bin dann eben, habe ihnen dann gesagt, ja, da kann keine Kinderarbeit sein. Das wird mit 45 Kilogramm schweren Schlagbohrmaschinen, werden dort 20 Tonnen Blöcke abgesprengt. Da hat kein Kind was zu suchen, das geht gar nicht. Aber da ich einen gewissen Ruf zu verlieren habe, habe ich gesagt, ich werde einfach mal bei meiner nächsten Reise hinfahren und nachgucken. Und da kam dann eben die riesige Überraschung, dass ich in jedem Steinbruch, den ich unangekündigt besucht habe, Kinderarbeit angetroffen habe. Und zwar nicht ein, zwei Kinder, die dem kranken Vater mal ein Glas Wasser bringen, sondern Kinder, 10, 12, 14-Jährige, die an diesen 45 Kilogramm schweren Schlagbohrmaschinen stehen, dort die Sprenglöcher anbringen, die Sprengpulver in die Löcher reinfüllen und bei diesen ganzen Arbeiten mit beschäftigt sind.
Und Sie sind da persönlich einfach hingereist, auch inkognito, haben Sie sich als jemand anders ausgegeben oder wie kommen wir da überhaupt rein?
Ja, Sie sagen es schon richtig, es ist nicht so einfach da reinzukommen. Also Steinbrüche in Indien, die für den lokalen Markt Schotter produzieren, da ist es ganz einfach, da kann man einfach hinlaufen und guckt, wo die Leute arbeiten und sieht sofort überall Kinder. Das ist auch weithin bekannt, das wissen auch die großen Hilfswerke, dass dort seit Jahrzehnten viele, viele Kinder arbeiten. Aber die Exportsteinbrüche, wo mit diesen schweren Maschinen mit Sprengstoff gearbeitet wird, die sind abgezäunt und da kommt man nicht so rein. Und ich habe es halt dann so angestellt, dass ich mich als Händler ausgegeben habe und gesagt, ich bin deutscher Steinhändler und ich möchte mal nachschauen, wie die Steine eigentlich produziert werden und dann meinen Kunden Fotos vorlegen. Und habe deswegen also auch gerechtfertigt, warum ich ein Fotoapparat dabei hatte und dort diese Aufnahmen gemacht habe. Und damit begann dann das Problem. Die Steinmetze, die ja mich gebeten hatten, ihnen zu bescheinigen, dass dort keine Kinderarbeit geben kann, hatten nun plötzlich ein Problem, weil es gab dort Kinderarbeit. Und dann wusste man nicht, was man machen sollte. Und als dann auch noch ein Fernsehbericht darüber kam, das war der erste, war 2003, der darüber berichtet hat, im Arte, haben mich dann die Steinmetze angesprochen, Herr Pütter, jetzt haben Sie ein Problem aufgeworfen, bitte helfen Sie uns auch bei der Lösung. Und genau das habe ich dann auch getan. Also ich habe dann gesagt, ja, Sie können sich ja nicht selber bescheinigen, dass Sie keine Kinderarbeit haben, wenn ich Sie dort gesehen habe und unabhängige Stellen jetzt oder Fernsehsender das filmen. Das geht nur, dass eine unabhängige Stelle Sie zertifiziert, dass Sie keine Kinderarbeit haben, wenn Sie das wünschen. Und da es sowas nicht gab, musste es erfunden werden. Und das habe ich dann eben geholfen, Certifix aufzubauen, was Sie gerade schon erwähnt hatten, ein Verein, der bescheinigt, dass es Steine ohne Kinderarbeit gibt, weil wir mit unabhängigen Kontrolleuren unangekündigt in Steinbrüche hineingehen, schauen, ist dort Kinderarbeit oder nicht. Und wenn keine dort ist, dann ein Zertifikat ausstellen. Dieser Grabstein ist garantiert ohne Kinderarbeit. Mhm.
So, Grabsteine, Sie nannten die Zahl, ein Drittel aller Grabsteine. Mhm. Das war mir ja völlig neu, dass so viele Grabsteine auch aus Dritte Weltländern kommen oder gerade aus Indien.
Aus Indien, ja. Da muss man nochmal unterscheiden. In Süddeutschland ist das weniger. In Bayern war auch die Friedhofsordnung noch anders, dass es gar nicht so zugelassen war, diese Steine. Und da ist ein sehr geringer Anteil. Auch Baden-Württemberg hier, wo ich sitze, war eher weniger oder sind immer noch weniger. Das sind unter 20%. Gegen Norden hin, wenn man so bis nach Bremen oder Hamburg kommt, da hat man weit über die Hälfte aller Grabsteine, also bis zu zwei Dritteln auf den neuen, auf den Friedhöfen, die jetzt neu aufgestellt werden, sind alles indische Grabsteine.
Sie sagten, der erste Bericht im deutschen Fernsehen war 2003. Mhm. Vergangene Woche waren Sie zu Gast bei der ZDF-Spendengala Die schönsten Weihnachtssitz mit Carmen Nebel und haben dort Certifix vorgestellt. Es sind noch 6 Jahre. Wie sehen Sie so diese Entwicklung einer solchen Arbeit? Wird diese Lizenzierung wahrgenommen? Und ja, wie wird sie unterstützt?
Das ist eine ganz nette Sache, weil Sie das gerade erwähnen, letzten Mittwoch. Ich durfte es dort nicht vorstellen, weil dort gesagt wurde, das würde die Leute zu sehr verwirren, das würde sie zu sehr beängstigen, dass es auch was mit uns zu tun hat. In der Weihnachtsshow sollte wirklich nur das Kind in Indien im Vordergrund stehen und wie wir ihm helfen. Und das sind Bilder gezeigt worden. Vielleicht haben ja einige Ihrer Hörer auch ja gerade letzten Mittwoch die Sendung gesehen. Da wurden erschreckende Bilder aus Steinbrüchen gezeigt, wie die Kinder dort arbeiten. Und das war aus Exportsteinbrüchen. Das war ganz konkret aus einem Steinbruch. Sadahali Gray heißt der Stein, der hier nach Deutschland kommt, und es sollte aber dort nicht gesagt werden, weil dort hatte ich gerade mal 3,5 Minuten, um was zu erzählen. Heute haben wir eine ganze Stunde, da kann ich viel ausführlicher im Detail darüber berichten. Wir können Hintergründe erwähnen, das war dort nicht möglich, und deswegen hat man es dort rausgelassen. Aber dass überhaupt Misera gesagt hat, wir wollen dieses Projekt in den Vordergrund stellen, wir wollen das den Spendern auch bei einer Weihnachtssendung zeigen, hat natürlich damit zu tun, mit dem gesteigerten Interesse auch an Menschen daran, bei Kinderarbeit auch über Kinder in Steinbrüchen zu reden. Also ich persönlich bin ja nun schon über ein Jahrzehnt dabei und Anfang der 90er, Mitte der 90er, wenn wir dort eine Sendung über Kinderarbeit gemacht hätten, dann wäre es völlig klar gewesen, dass wir über Teppiche sprechen, weil das wurde synonym gesetzt mit Kinderarbeit, heißt ein Kind, was Teppich knüpfen muss. Heute ist das schon anders, wenn ich auch gerade die Sendung mit Maischberger da anschaue vor ein paar Wochen im Fernsehen. Es wird ganz selbstverständlich über Kinderarbeit, wenn das Wort aufgebracht wird, über Kinderarbeit in Steinbrüchen gesprochen. Also da hat sich viel getan, das ist bekannter geworden, auch wenn noch ganz viele nicht wissen, dass eben ein Drittel aller deutschen Grabsteine aus Indien kommt.
Solche Kinder, die in Steinbrüchen arbeiten, 45 Kilogramm schwere Schlagbohrmaschinen, das müssen ja auch ältere Kinder sein. Wie ist denn da die Definition? Bis wann ist man denn ein Kind, dass da noch, dass man dieses, ich sehe jetzt gerade so ein 5-Jähriges, das geht ja gar nicht, oder?
Ja. Die 5-Jährigen oder auch bereits die 2-Jährigen, sobald sie laufen können, arbeiten sie auch schon mit den Eltern mit in den lokalen Steinbrüchen, also die Steine für Schotter, für den indischen Straßenbau machen. Dort arbeiten sie bereits, also arbeiten ist übertrieben, sie spielen mit einem kleinen Hammer, sie haben kein anderes Spielzeug. Und wenn sie dann 5 sind, wird der Hammer ein bisschen größer oder so groß, dass man bereits kleine Steine zerkleinern kann und das Arbeit ist. Und spätestens ab 10 haben sie die 8 Kilo schweren diese Hämmer, mit denen sie dann auch wirklich arbeiten müssen und mit Geld verdienen. In Exportsteinbrüchen habe ich sie eigentlich nicht unter 10 gesehen. Also 10, 12 ist so das Jüngste, was man dort sieht. Und diese Kinder sind noch viel zu schwach, auch von ihrem Gewicht her, um diese Schlagbohrmaschinen überhaupt so in den Granit hineinzubekommen, dass sie diese Sprenglöcher anbrechen können. Und damit sie das schaffen, werden an diese Schlagbohrmaschinen nochmal schwere Steine dran gehängt, damit die Schlagbohrmaschinen das Gewicht selber ausüben, um dort eingeführt zu werden. Und die vier Kinder, die dann an diesen Schlagbohrmaschinen stehen, müssen in Anführungsstrichen nur den Schlagbohrer halten, dass er dann wirklich hineingetrieben werden kann in den Stein. Nur deswegen, weil junge Menschen, die in der Entwicklung stehen und dort daran durchgeschüttelt werden, können sie den Körperbau gar nicht richtig ausbilden, weil sie ständig durchgeschüttelt werden und kriegen schwere Deformationen. Das ist aber nur, in Anführungsstrichen, nur ein Teilproblem, denn das Hauptproblem ist natürlich der Steinstaub. Kinder, die dem Steinstaub ungeschützt ausgesetzt sind oder auch gerade, ich habe jetzt so vor Augen so ein Kind, was unten dran an dem Schlagbohrer direkt ihn festhalten muss, dort, wo er in den Stein reingeht, damit er an die richtige Stelle eingeführt wird. Genau dort, wo der ganze Staub entsteht, dort sitzt das kleine Kind und muss den Schlagbohrer halten, atmet den ganzen Staub ein und hat dann dadurch eine Lebenserwartung von 30 Jahren im Durchschnitt, weil es nämlich dann an Steinstaublunge stirbt, an Silikose.
Also wenn es diese 30 Jahre überhaupt in einem gesunden Körperwachstum erlebt, weil ja, wenn der Körper gerade wächst und dann solche extremen Belastungen sind, dann eben auch der Körper sich nicht gut entwickeln kann. Und dann Steinstaub, wir kennen ja Bilder vom Bergbau, wo Menschen jahrelang unter Tage waren und entsprechend dann auch leiden. Und wenn das als Kind schon so ist, das schlägt sich auf jeden Fall nieder, kann ich mir gut vorstellen.
Viel stärker noch bei als Erwachsenen. Also wenn die, legal darf man ja ab 18 im Steinbruch arbeiten, wenn also Leute mit 18 im Steinbruch anfangen zu arbeiten, haben sie auch nur eine Lebenserwartung von 42 Jahre. Das heißt also, gerade mal 20 Jahre im Steinbruch, jeden Tag dem ausgesetzt zu sein, und dann hat man die Steinstaublunge und stirbt daran. Nach deutschem Arbeitsrecht und auch nach indischem Arbeitsrecht müssen die Menschen alle Masken tragen, damit ihnen das nicht passiert. Und müssen auch Ohrstöpsel tragen, damit sie, oder Schutz für die Ohren, damit sie diesen starken Lärm dieser Schlagbohrmaschinen nicht schutzlos ausgeliefert sind. Also ich erinnere mich jetzt gerade daran, Anfang des Jahres war ich wieder im Steinbruch, wollte mich mit zwei jungen Leuten unterhalten. Die waren vielleicht so 16, die beiden, die da gearbeitet haben, die Jungs, machten dann den Schlagbohrer aus. Und wir mussten uns anschreien, weil sie schon halb taub waren durch den ständigen Lärm. Ich meine, noch 2, 3, 4 Jahre, dann sind sie ganz taub. Und viele der Erwachsenen hören gar nichts mehr, sondern muss man mit Zeichensprache sich unterhalten, weil sie taub geworden sind durch den jeden Tag. Also ich meine, muss ich es verdeutlichen, als würde man jeden Tag, den ganzen Tag vor einem großen Lautsprecherboxe, die voll aufdrehen, die Musik, und jeden Tag das Ohr direkt dran halten. Und zwar 8 Stunden lang am Tag. Ich meine, da hat man nach einer Stunde schon genug. Geschweige denn nach einem Tag, geschweige denn nach mehreren Jahren.
Hat denn ein Kind da überhaupt eine Wahl? Sie haben gesagt, es wächst auf dem Steinbruch. Mhm. Es spielt dort mit einem kleinen Hämmerlein. Das ist mir sogar noch ein Spiel. Mhm. Wenn es mal was Schönes gefunden hat, bringt es es dann weiter. Empfindet ein Kind, weil es geht ja ums Thema Zwangsarbeit.
Ja.
Ist das, kann man das so, wie empfindet ein Kind das selber? Weil das kennt es ja gar nicht anders.
Ganz genau. Also die Kinder als Kleinkinder, bevor sie, sagen wir, schulpflichtiges Alter haben, empfinden das überhaupt nicht als schlimm, sondern es ist für sie völlig normal. Die Normalität ist, ich bin im Steinbruch geboren, ich werde in die Wiege bereits im Steinbruch hineingehängt, in die Wiege. Sobald ich laufen kann, laufe ich mit meinen Eltern dort durch den Steinbruch und spiele dort. Und dann werde ich einfach, sobald ich es kann, auch an der Arbeit der Eltern beteiligt sein. Für sie ist es die völlige Normalität. Je größer ich werde, je größer wird mein Hammer. Die einzige Entwicklung, die sie im Leben haben. Und sie können sich auch gar keine andere vorstellen. Und erst wenn sie etwas älter sind und dann vielleicht auch mal gesehen haben, dass es in der Nähe irgendwo eine Schule gibt und andere Kinder gehen nicht dorthin, sondern sind in der Schule, dann fängt der Wunsch an, oh, ich würde einmal im Leben gerne auch auf so einer Schulbank sitzen oder einfach auf dem Boden in der Schule sitzen und dort zuhören zu können, dort irgendwas zu erfahren. Dieser Wunsch kommt dann, und den dann in Realität werden zu lassen, das ist ja das Wunderschöne, woran ich auch beteiligt sein kann.
Ich sehe, dass es eine vereinfachte Definition von Kinderarbeit gibt.
Ah ja, das würde ich auch gerne mal sagen. Stimmt, es wird ja oft gesagt, Mensch, ich habe doch in der Jugend auch mitgearbeitet auf dem Feld, und der Herr Pütter, was hat er denn da, ist doch nicht so schlimm, da gab es auch Ernteeinsatz und sowas. Ja, selbstverständlich. Und das ist auch gut so. Und ich sage auch, die Kinder sollen helfen, zu Hause abzuwaschen oder Wäsche zu waschen. Nur ich frage dann sofort zurück, wenn mich jemand fragt, ich habe doch als Kind auch gearbeitet, frage ich sofort zurück, ach, und Sie sind Analphabet? Denn das ist die Definition von Kinderarbeit, wie wir sie verwenden. Ein Kind unter 14 in gesundheitsgefährdenden Betrieben, was nicht in die Schule gehen darf, weil es arbeiten muss, ist ein Kinderarbeiterkind. Also keiner, der in die Schule geht und nachmittags dem Eltern nochmal hilft, bisschen bei der Arbeit, würden wir als Kinderarbeit bezeichnen und würden wir irgendwas dagegen tun. Wir wenden uns dagegen, dass Kinder ihr Grundrecht auf Bildung nicht gewährt wird, dass sie von vornherein ausgebeutet werden, Gesundheit geschädigt wird und nie die Chance haben, irgendwas anderes im Leben zu machen.
Nehmen wir das Kind jetzt im indischen Steinbruch, das mit 2 dort schon aufwächst, mit 5 dann wirklich ganz konkret dort arbeitet. Mhm. Es ist einfach dann eingeplant und hat keine Möglichkeit zur Schulbildung. Oder gibt es da irgendwie dann auch Situationen, wo die Arbeitgeber da irgendwie dran denken, dass wir auch den Kindern Schulbildung ermöglichen?
Ja, die denken leider nur an den Profit, muss ich so sagen. So ist es einfach. Die Großen, die sehen einfach, ich kann noch mehr Profit machen mit Kindern, weil die wissen gar nicht, dass es indisches Gesetze gibt, nachdem man einen Minimumlohn bekommt. Die wissen nicht, dass es Gesetze gibt, nachdem Arbeitszeiten festgelegt sind. Die kann ich einfach ständig dort arbeiten lassen, bis zum Umfallen. Das ist leider so. Und verdiene noch mehr. Nach indischem Gesetz muss jedes Kind in die Schule. Nach indischem Gesetz darf kein Kind im Steinbruch sein, bis unter 18. Das ist alles gesetzlich festgelegt. Nur leider kennt niemand die Gesetze, oder also die Armen vor allen Dingen nicht, weil sie Analphabeten sind, weil sie gar nicht wissen, dass es Gesetze gibt, weil sie gar nicht wissen, ich sage wirklich ein Extrem, und das ist wirklich so, sie wissen nicht, dass die Erde rund ist. Wenn ich dort gefragt habe, auch jetzt gerade, ich komme ja gerade vor 3 Wochen zurück, habe ich nochmal, da war ich mit einem Fernsehteam ja unterwegs vom ZDF und habe mich nochmal gefragt, weil die mir das nicht glaubten, fragt die Leute, ist die Erde rund oder eine Scheibe? Und alle sagten, eine Scheibe. Und einer sagte dann, ich habe mal gehört, die ist rund. Und dann fragte ich genau den einen, der dann sagte, die Erde ist rund, sagte ich, aber und wer dann unten steht, der fällt dann runter, oder wie? Und dann überlegte er kurz, sagte, nee, Sie haben recht, natürlich ist die Erde eine Scheibe. Und alle gingen davon aus, die Erde ist eine Scheibe. Also bei Menschen, die überhaupt nichts wissen, also auch die Erwachsenen nicht, die wissen auch nicht, dass es Gesetze gibt, die wissen auch nicht, dass es gesundheitsschädigend ist, dort zu arbeiten, die wissen nicht, dass es Minimumlohn, also einen Mindestlohn gibt, der genug ausreicht, damit sie ihre Kinder in die Schule schicken können. Und das heißt, man kann jetzt, jetzt komme ich schon ein bisschen zur Hilfe, die auch Miserior leistet, wenn wir helfen, können wir nicht nur den Kindern alleine helfen, wir müssen dann auch den Erwachsenen helfen, ihnen Grundvorstellungen vom Leben mitzuteilen, damit sie überhaupt auf die Idee kommen, Mensch, Schule könnte was Spannendes auch für unsere Kinder sein und es kann zu einer Veränderung führen.
Sagt Benjamin Pütter von Miserior, er ist dort der Kinderrechtsexperte, er ist Geschäftsführer von Xertifix, das ist dieser Verein, der diese Lizenz ausstellt oder diese Bescheinigung, dass ein Stein aus Indien frei von Kinderarbeit ist. Mit ihm sprechen wir gleich weiter über dieses Thema Kinderarbeit oder Kinder, wie geht's Kindern auch weltweit, eben auch um diesem Gebetsanliegen des Heiligen Vaters folgen zu können, dass Kinder respektiert, geliebt und keinesfalls ausgebeutet werden. Dazu gleich mehr. Das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters, dass Kinder respektiert, geliebt und keinesfalls ausgebeutet werden. Darüber spreche ich, ich bin Bodo Klose, mit Benjamin Pütter von Miserior. Herr Pütter, vielen Dank auch schon für Ihre Ausführungen, auch vor allem für Ihr Engagement für Kinder in Indien und dass Sie da sich so einsetzen, dass eben ja dieser Aspekt der Kinderarbeit dort zurückgeht. Ich habe eine Zahl hier vorliegen, ich möchte gerne das Thema auch noch ein bisschen ausweiten, dass man auch sehen, wie es insgesamt auch weltweit aussieht. Die Internationale Arbeitsorganisation in Genf, ILO, sagt, dass es weltweit 211 Millionen Kinder unter 15 Jahren gibt, die arbeiten und 186 Millionen dieser Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen. Das ist also mal so eine Zahl aus dem Jahr 2002. Das sind, ja, die Frage ist, wie kann man das klar festmachen? Ich habe auch gesehen, dass, also wenn man so sieht in Indien, wie viele Kinder wirklich in so einer Zwangsarbeit drinstecken, auch gerade in Steinbrüchen, da wird manchmal von 10% gesprochen. Manche sagen, das ist viel höher. Wenn es weniger ist, ist es auf jeden Fall extrem und schlimm, dass es solche Zahlen gibt. Wie sehen Sie solche Zahlen und wie kann man darauf reagieren?
gesagt, also bitte beweisen Sie uns, dass es Zehntausende sind und ansonsten helfen wir nicht. Ich würde sagen, jedes Kind, jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Und wenn auch nur ein einziges Kind irgendwo ausgebeutet wird, ist es unseren Einsatz wert, dafür was zu tun. Also nur weil es eine große Zahl ist, nur deswegen sich zu engagieren, davon halte ich erstmal gar nichts. Aber die größte Zahl an Kinderarbeit überhaupt weltweit ist in Indien. Also wenn wir so eine Weltkarte nehmen, die gibt es, kann man sich auch im Internet sich mal anschauen, die dann so aufgemacht ist, wie groß sind die Länder, wenn man nach Kinderarbeit geht. Da gibt es Europa praktisch überhaupt nicht und auch in Lateinamerika erstaunlich weiß wenig, aber dann ganz viel in Afrika und eben ein Land ist dann das größte und das ist Indien. Und gerade jetzt in den Steinbrüchen werde ich auch oft gefragt, ja, sind das jetzt 1% oder 10% oder 60%, die dort für den Export arbeiten sind und Kinder oder nicht? Das muss man einfach sagen, dass ja verboten ist, nach indischem Gesetz, nach internationalem Gesetz, nach deutschem Gesetz, alles strengstens verboten ist, dort zu arbeiten, gibt es natürlich auch keine staatlichen Zahlen, weil da ein Kontrolleur hingeht und staatlich auch nachzählt, wie viele Kinder dort sind. Das darf es ja gar nicht geben. Das ist wie, sagen wir mal, nennen die uns genau, wie viele Kaufhausdiebe es jeden Tag bei Karstadt gibt. Ich meine, das können sie auch nicht nachzählen. Na gut, da weiß man dann, was fehlt oder so. Aber hier ist ja nicht, das kann man ja nicht einfach so sagen. Und es gibt weltweit keinerlei Untersuchungen. Es hat sich also auch noch eine unabhängige Stelle noch nie dran gemacht, wirklich mal nachforschend in die Steinbrüche flächendeckend zu gehen und nachzugucken, wie viele Kinder dort arbeiten. Insofern kann man nur von dem ausgehen, wirklich, was man sieht. Und ich habe, als ich angefangen habe, so in Exportsteinbrüchen, Anfang 2000, 2001, 2002, dann wirklich ja in jedem Steinbruch, den ich unangekündigt besucht habe, Kinder gefunden. Und dort zum Beispiel, ich denke, ein Steinbruch, da waren 350 Leute und da waren über 66%. Das heißt, über 220 deren, die dort gearbeitet haben, waren Kinder unter 16. In anderen Steinbrüchen habe ich von 8 Leuten ein Kind gesehen. Da waren nur 8 in einem Steinbruch. Da war es also 12% oder so. In anderen vielleicht auch nur ein Kind bei 30 oder 40 Leuten. Also es ist ganz verschieden. Aber es ist doch völlig egal, wie viele es sind. Es geht darum, Kindern das wirklich zu verbieten und ihnen die Alternative zu bieten. Und die Alternative ist ganz klar, Kinder gehören in die Schule und irgendwo anders hin.
Wenn Sie sagen, dass Indien so ein besonderer Staat ist, wo das eben extrem ist, liegt es da auch einfach noch an dem alten Kastensystem, dass eben, du bist in der niederen Kaste geboren, das ist dein Schicksal, du kommst da auch nicht raus, also leb mal einfach in Armut und fertig.
Mhm. Ja, das ist spannend. Da fange ich vielleicht mal vor 2000 Jahren an. Der Jünger Thomas ist nach Südindien gefahren mit dem Schiff und hat dort die ersten Christengemeinden, die katholischen Gemeinden gegründet. Und Kerala ist der Bundesstaat, das ist im Südwesten Indiens, wo heute fast 98% Alphabeten sind, also ganz wenig Analphabeten, und wo es praktisch keine Kinderarbeit gibt. Das hängt sicher auch mit so einem Wertesystem, was wir Christen einfach haben, dass wir an die Gleichheit des Menschen glauben. Und im Hinduismus ist es anders. Der Hindu wird reingeboren in seine Kaste und ist von vornherein Kastenloser oder Kastenhindu oder sogar Brahmane, Priesterkaste, und wird in diesem Leben aus dieser Kaste nicht rauskommen. Und wenn er sich aber jetzt gut verhält, so wie es gefordert wird von seiner Kaste, kann er im nächsten Leben höher wiedergeboren werden. Das heißt, die Kastenlosen, die dort als arbeiten in den Steinbrüchen, sind schon froh, dass sie Kastenlosen sind, weil sie ja im letzten Leben vielleicht noch ein Wurm oder eine Kuh waren und jetzt von der Kuh immerhin schon den Sprung bis zum Mensch geschafft haben. Und wenn sie jetzt sich schlagen lassen, alles erdulden, werden sie im nächsten Leben höher wiedergeboren. Das ist, warum sie nicht opponieren. Und umgekehrt, der Brahmane sagt, na, ich führe doch nur Gottes Strafe aus. Gott hat diesen Kastenlosen ja vielleicht als Kastenlosen wiedergeboren lassen, weil er vorher vielleicht ein hochkastiger Hindu war und sich schlecht verhalten hat, vielleicht einen Mord begangen hat oder andere Dinge und jetzt als Kastenloser büßen muss. Und ich führe Gottes Strafe aus, indem ich ihn schlage, indem ich ihn foltere, indem ich ihn zur Arbeit zwinge. Dann wird er im nächsten Leben höher wiedergeboren, weil er jetzt das alles erduldet hat. Und hat deswegen per se erstmal kein schlechtes Gewissen, sowas zu tun, sondern führt nur Gottes Strafe aus.
Und die Menschen, die dann die Kinder ausbeuten, sind die dann, kann man die da auch so ansiedeln, oder ist das nochmal
ja,
eine ganz andere?
Ja, das sind eben diese hochkastigen Hindus, die das ansehen als, ja, ich sorge doch nur dafür, dass jeder an seinem Platz bleibt. Und Indien ist das Land der Erde, was die längste Tradition, ungebrochene Tradition ohne Revolution hat. Also die Engländer haben das zwar mal besetzt, das Land, aber das Kastensystem haben sie nicht angerührt. Und das ist seit 3000 Jahren existent. Eine Kultur, die seit 3000 Jahren nicht verändert wurde, war sonst nur in Äthiopien gewesen, mit Haile Selassie bis vor ein paar Jahrzehnten, bis vor ein paar Jahren, und dann ist das dort gebrochen worden. In Indien ist das immer noch so. Seit 3000 Jahren schwimmen die Brahmanen oben und die Kastenlosen unten. Deswegen ist ja auch jetzt mal eine Nebenbemerkung, die Kastenlosen ja auch so anfällig in Anführungsstrichen für das Christentum, weil sie dort die gesamten Wiedergeburten mit einem Schlag überspringen können und stehen kurz vor Himmelreich. Da haben wir einfach ganz viel zu bieten und genau vor allen Dingen viel zu bieten für Kastenlose, weil die Brahmanen sagen, ja, ich bin ja schon durch so viele Wiedergeburten gelaufen und stehe jetzt schon kurz vorm Eintritt aus ins Himmelreich, ins Endgültige. Ich brauche da nicht extra noch Christ zu werden. Während die Kastenlosen da sehen, Mensch, das ist ja die Abkürzung. Und sind deswegen sehr, sehr offen für christliche Gedanken der Gleichheit, des sofort in Himmelreich kommen nach diesem Leben.
Okay, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, auch ja. Der Mission natürlich.
Ja. Ja, ja.
Aber ich stelle fest eben, dass dort dieses Kastensystem ist, obwohl eigentlich die Rechtsprechung etwas ganz deutlich ganz anderes sagt.
Die Rechtsprechung sagt, es darf Kasten geben. Die leben einfach nebeneinander. Das ist wie die Familie. Familie Müller ist anders als Familie Meier und Fischer. Aber deswegen heißt es noch lange nicht, die Fischer sind weiter unten als die Müllers, nur weil sie Müller heißen und der Müller höher angesiedelt ist. Sondern das sind einfach Familien, die nebeneinander existieren. Und man bleibt in seiner Familie, aus der kann man in diesem Leben nicht raus. Aber das heißt noch lange nichts, dass es irgendwas mit Hierarchie zu tun hat. Und das sagt auch die indische Gesetzgebung. Die sind nebeneinander und das darf nicht dazu führen, dass dann irgendeiner deswegen benachteiligt oder bevorteiligt wird.
Hilft so eine Öffentlichkeitsarbeit denn, dass auch der indische Staat da eingreift?
Es hilft enorm. Wenn ich gerade noch sagte, ich bin Anfang dieses Jahrtausends nur öfter gewesen, habe überall Kinderarbeit gefunden. Jetzt heute auf meinen letzten Reisen finde ich gerade dort, wo Grabsteine hergestellt werden, wesentlich weniger Kinderarbeit. Also auch wenn ich unangekündigt, ohne dass jemand weiß, dass ich gerade in Indien bin, in die Steinbrüche hineingehe, finde ich heute weniger Kinder oder überhaupt keine mehr. Das heißt, es hat sich wirklich groß, also auch in Indien, sich was dadurch schon bewegt. Anders sieht es leider aus in den Steinbrüchen, die Pflastersteine herstellen für deutsche Pflastersteine oder für Küchenplatten oder für Gartenplatten. Dort sehe ich immer noch viel, viele Kinder. Dort sind die Arbeiten in Anführungsstrichen leichter, weil man mit einem Meißel und einem Hammer kleine Pflastersteine noch bearbeitet. Und das ist so typisch, was Kinder sehr gut machen können und wo auch ganz viele Kinder eingesetzt werden. Und auch dort ist geradezu dann unser Zertifiziersiegel noch entscheidender, dass nämlich dort auf jeden Fall die Kinderarbeit auch verhindert wird. Aber es ist auch genauso entscheidend, dass es auch weiterhin so bleibt bei den Grabsteinen. Denn wir sehen es beim Teppich, wo es in den 90er Jahren diese Kampagne gegen Kinderarbeit beim Teppichknüpfen gab, die Kinderarbeit stark zurückgeht und in den letzten Jahren wieder stark gestiegen ist, weil niemand sich mehr drum kümmert, weil es irgendwie kein Thema mehr ist, es kommt hier nicht mehr in Medien und sofort hat die Kinderarbeit wieder zugenommen. Wir befreien dort heute im Teppichbereich wieder mehr Kinder, die gerade erst seit ein, zwei, drei Jahren dabei sind, wo man merkt, ja, die lässt man jetzt einfach wieder arbeiten, weil es kümmert sich keiner mehr drum. Das heißt also auch, wenn Ihre Hörer oder wenn Sie jetzt hier zuhören heute und Radio Horeb hören, Sie sind aufgefordert, dieses auch anderen zu erzählen, da ein Bewusstsein dazu, auch Steinmetze anzusprechen, damit es so bleibt, dass jetzt, wie es gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ist, es wirklich weniger geworden ist.
Also die Medien haben auch hier eine große Macht und also mal schauen, wie auch diese Themen dann auch weiterentwickelt werden. Sie müssen eben immer wieder ins Bewusstsein kommen.
Ja, nee, und Sie haben vorhin als Einleitung gerade zu diesem Blog darüber gesprochen, dass mein Einsatz und den erwähnt. Natürlich verdiene ich mein Geld bei Miserior, aber es macht doch einfach glücklich. Nicht, dass ich froh bin, gefolterte Kinder zu sehen, aber es macht glücklich, lauter Namen zu haben, lauter Kinder zu kennen, wo ich weiß, die sind heute an diesem Montag werden die in die Schule gehen und eben nicht im Steinbruch sein, obwohl ich jetzt gerade nicht in Indien bin. Ich komme gerade zurück, fliege Anfang Januar wieder. Aber die sind einfach jetzt permanent nicht mehr im Steinbruch. Und diese Gewissheit zu haben, das ist einfach eine wunderschöne Sache. Und dafür auch noch Geld zu verdienen, das heißt für mich, dass ich dann eben auch über die 8 Stunden am Tag sicher viel, viel darüber hinaus noch arbeite und eben in meiner Freizeit auch dieses Siegel noch mit aufgebaut habe, weil ich einfach sage, das ist so etwas von erfüllend, so eine Tätigkeit zu machen. Für mich ist das Gottesdienst. Gottesdienst findet für mich jeden Tag statt, indem ich dort helfen kann, Gottes Schöpfung sich entfalten zu lassen, nämlich diese Kinder in Indien.
Also das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters ist, dass Kinder keinesfalls ausgebeutet werden. Darüber haben wir jetzt eigentlich sehr intensiv gesprochen, an dem Beispiel von Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen. Die Palette ist natürlich riesig, wenn man da mal weltweit schaut, wie heute auch Kinder missbraucht werden, ausgebeutet werden in Prostitution, Pornografie, Drogenhandel, als Kindersoldaten. Also ganz ein weites Feld. Ich denke, wir wollen ja auch den Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, auch vielleicht sprechen wir noch näher drüber, was so auch an schlimmen Dingen geschieht, wenn es sich jetzt im Laufe der Sendung noch ergibt. Für mich ist wichtig, dass aber noch auch dieser andere Aspekt, dass Kinder respektiert und geliebt werden. Das ist ja dem Heiligen Vater auch ganz wichtig, dass auch dieser positive Blick da drauf kommt. Wo sehen Sie da diese, ist Schulbildung, dass Kinder Schulbildung bekommen, ist es schon eine ganz konkrete Form von Respekt und Liebe?
Ich glaube, dazu muss ich auch wieder über Hindus was erzählen. Es gibt im Hindi, in der Sprache, nicht nur du und sie, sondern es gibt ein sie, ein du und noch ein abwertendes du. Und dieses abwertende du wird für kastenlose Tiere und Kinder verwendet. Und auch dagegen wehre ich mich, dass Kinder sowas wie nur was Minderwertiges, wie ein Kastenloser und die auch nicht minderwertig sind und wie ein Tier, was auch nicht minderwertig ist, aber dass da so Minderwertigkeit durch die Sprache allein reingetan wird. Also das heißt auch in der Schule, in unseren Schulen machen wir auch dafür ein Bewusstsein, für Gleichheit zu werben, für Respekt vor Schöpfung und vor Leben zu werben. Und das ist auch etwas, was man lernt. Man lernt ja nicht nur ABC in der Schule. Man lernt doch auch ein Wertesystem. Man lernt zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen Richtig und Falsch. Alles Dinge, die man in der Schule neben 1 und 1 ist 2 auch noch lernt. Und deswegen ist die Schule so, ist der Dreh- und Angelpunkt. Und der Dreh- und Angelpunkt auch, dass es gute Lehrer sind. Und auch da achten wir jetzt gerade mit den Hilfswerken sehr stark dafür, mit Miserior, dass wir dort eben Personal anstellen, was auch diesen Hintergrund alles hat und was auch diese Werte vermitteln kann.
Also Schule als ein Ort, wo Respekt und Liebe gelebt wird, das ist natürlich auch grundsätzlich gewünscht oder gehofft für die eigene Familie, dass dort den Kindern Respekt und Liebe vermittelt wird, dass sie das einfach von Grund auf erfahren. Ja, wir sprechen über dieses Gebetsanliegen des Heiligen Vaters, dass Kinder respektiert, geliebt und keinesfalls ausgebeutet werden. Und darüber möchten wir auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Bis dahin etwas Musik. Hier ist die Lebenshilfe mit Bodo Klose und heute mit Benjamin Pütter von Miserior. Papst Benedikt XVI. Betet in diesem Monat, dass Kinder respektiert, geliebt und keinesfalls ausgebeutet werden, und er fordert uns auf, ihn in diesem Gebet zu begleiten. Unsere erste Hörerin ist die Frau Fechler aus Ankum.
Grüß Gott. Ja, guten Morgen und grüß Gott, Herr Klose und Herr Pütters. Erstmal Dankeschön für diese Information. Ich wusste auch noch nicht, dass jeder dritte Grabstein aus Indien kommt, mit Kinderarbeit verbunden sein kann. Und da musste man ja schon festlegen, dass man eigentlich nur so ein Holzkreuz aus unseren guten Bäumen hier hergestellt bekommt aufs Grab. Dann wollte ich noch mal fragen, wenn die Kinder da rausgenommen werden, das haben Sie wahrscheinlich gesagt, die Eltern müssen ja dann auch sehr unterstützt werden, denn das ist ja nun auch ihre Überlebenshilfe da. Das muss ja dann auch ständig gemacht werden, solange das Kind in der Schule ist, weil es ja da nichts einbringt. Macht das Miserior auch? Und das Zweite, man müsste eigentlich hier diesen Glauben in Europa, der sich immer mehr ausbreitet, an Wiedergeburt, in der Esoterik oder auch bei Christen, da müsste man auch mal mehr darauf hinweisen, was dieser Glaube eigentlich zur Folge hat für Indien, auch für dieses Kastenwesen, für diese Behandlung, weil doch viele denken, ja gut, das sind eben der aus, ja, es ist eben, er hat das jetzt abzusitzen, und das ist ja so ein Nachteil für die Kinder. Den Unterschied haben sie gezeigt zum Staat Kerala, das ja christlich, zum großen Teil wohl christlich ist, und wo das eben doch ganz anders ist, weil der Glaube an die Auferstehung und dass ein Mensch ein Leben hat und dieses hier als Probezeitbewährung und dann eben für den Himmel bestimmt ist, eigentlich, ja, dass doch da ein großer Unterschied ist, dass das Christentum doch da auch für Freude Freude dem Menschen geben kann und auch Wertegefühl. Natürlich müssen wir uns da noch ganz schön anstrengen, auch im Einsatz und in der Solidarität mit denen. Ja, nur diese Frage nach dem Überleben der Familien.
Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr, dass Sie diese Frage stellen, weil ich wäre gerne auch, ich bin ja froh, dass wir eine ganze Stunde haben, wollte ich unbedingt noch darauf eingehen. Es wird ja oft gesagt, den Kindern geht es dann schlechter, wenn sie nicht mehr arbeiten dürfen. Kinderarbeit, ist meine Antwort, produziert wiederum Kinderarbeit. Wenn Kinder nie was gelernt haben und nicht wissen, was eins und eins ist und wie man eine Rechnung macht, dann werden sie auch hinterher wieder ausgebeutet werden, nämlich nicht den fairen Lohn bekommen, der für ihre Arbeit zu zahlen ist. Und genau das ist auch schon die Antwort, nämlich, wenn die Erwachsenen dieser Kinder genug im Steinbruch verdienen, was ihnen gesetzlich zusteht, dann können sie ihre Kinder ernähren und in die Schule schicken. Und dann tun die das auch gerne, wenn sie wissen, wofür Schule da ist. Und deswegen Hilfe von Miserior nicht nur für das Kind, sondern auch, und das wird oft kritisiert, ja, ihr arbeitet ja mit den Erwachsenen, das ist ja Politisierung, ihr erzählt denen was von Rechten und sowas, ich will dem Kind helfen, aber ich will nicht nur Erwachsenen helfen. Wenn wir den Erwachsenen nicht auch helfen, zu verstehen, dass sie in einer Demokratie leben, dass es Gesetze gibt, dann werden sie ihre Kinder nach einem halben Jahr spätestens wieder aus der Schule herausnehmen, weil die Kinder plötzlich frech werden, weil das Kind sagt, die Erde ist rund und der Papa hat gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Und das Kind hat gesagt, 3 und 3 ist 6 und der Vater hat gesagt, es ist 5. Und dann wird das Kind nicht mehr in die Schule geschickt. Das heißt, nur wenn wir auch mit den Eltern arbeiten, wenn wir in Abendschulen für sie anbieten und ihnen eine gewisse Grundbildung geben, dann wollen sie auch den Minimumlohn, dann setzen sie den auch für sich durch und dann schicken sie auch ihre Kinder begeistert in die Schule und freuen sich darüber, dass diese Kinder was lernen.
Ja, dann ist ja schon Gewerkschaft geben für diese Erwachsenen. Denn der Einzelne alleine kann es ja nicht durchsetzen bei den Unternehmern da.
Da haben Sie einerseits recht und andererseits wieder nicht. Es gibt sehr viele Gewerkschaften in Indien, die sind sehr, sehr korrupt. Also ist nicht unbedingt die Gewerkschaft, aber die Organisation, die Gemeinschaft. Und das leben wir ja vor. Das ist also auch viele unserer Partner, sind natürlich Diözesen, sind die Sozialabteilungen der verschiedenen Diözesen, der Gemeinden, die dort mithelfen. Und die leben ja auch diese Gemeinschaft vor und die haben viele dort nennt man es soziale Aktionsgruppen, also Bürgerinitiativen gebildet und die setzen sich dafür ein und die geben diesen Familien den Rückhalt, dass sie in der Dorfgemeinschaft das dann auch durchsetzen können.
Auf der anderen Seite werden ja Christen, das hat man ja gehört im Staat Orissa, jetzt sehr unterdrückt auch von fanatischen Hindus. Wie lassen die dann überhaupt diesen Einsatz der Kirche und gerade auch diese Hilfe zu?
Es ist schlimm, was in Orissa passiert. Aber wenn man es auf 1 Milliarde Menschen sieht, die es in Indien gibt, und wenn man es auf das gesamte Land sieht, ist die Christenverfolgung, ich entschuldige, dass ich so sage, aber wirklich nur ein kleines Problem. In großen Teilen, auch gerade zum Beispiel Uttar Pradesh, einer der ärmsten Bundesstaaten, oder Bihar, wo es nur 0,02% Christen, die jetzt noch nicht mal Unterschiede zwischen Katholiken und Evangelien gibt. Selbst dort gibt es, dort ist es ein sehr friedliches Miteinander. Und da werden die sehr respektiert. Dort, wo die Katholiken, wo die Gemeinden, mit denen ich zusammenhelfe, die Bischöfe, die Priester, werden sehr geachtet für ihre Sozialarbeit. Und es ist schlimm, was in Orissa passiert. Und wir müssen uns dagegen wirklich wehren. Aber in den anderen Teilen läuft die Arbeit gut und dort können sie auch in einem Umfeld wirklich gut arbeiten. Indien ist eine Demokratie und ist ein sehr friedliches Land, gesamt gesehen. Auch wenn es Ausschreitungen gegen Moslems gibt, wenn es Ausschreitungen gegen Christen gibt, wenn es Ausschreitungen gegen andere Minderheiten gibt. Die gibt es, aber sie sind nicht die Regel in diesem riesigen Land, was eigentlich ein sehr friedliches Land ist.
Ja, so schön zu hören, Deo Gratias, und trotzdem beten wir für die anderen Christen. Ja, danke schön.
Danke Frau Fechler. Das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, darüber Christenverfolgung in Indien zu sprechen. Mhm. Aber es ist ja heute nicht unser Thema. Und ich gut, dass wir auch auf die Situation der Eltern zu sprechen gekommen sind. Eine weitere Hörerin aus Baden-Württemberg. Grüß Gott.
Oh, guten Morgen. Ich möchte sagen, dass das bei uns überhaupt nicht bekannt ist, dass die Grabsteine aus Indien kommen, von wegen Kinderarbeit. Ich habe jetzt vor kurzem einen Grabstein gekauft, und der stammt aus dem Odenwald. Und dann hat dieser Händler zu mir gesagt, der stammt jetzt wenigstens nicht aus Indien mit Kinderarbeit. Da habe ich also ganz erschreckt aufgehorcht. Und ich möchte sagen, ich bin jetzt froh, dass ich mich für einen Stein aus dem Odenwald entschieden habe. Danke.
Ja, ich finde es ganz toll, was Sie gemacht haben. Und das ist auch wirklich eine Alternative, zu sagen, ich möchte die heimische Produktion fördern. Ich möchte, dass hier Arbeitsplätze gesichert werden und nicht jede Woche wird mindestens ein Steinbruch in Deutschland geschlossen. Dass dadurch so viele Kultur auch verloren geht. Wenn wir die Steinbrüche alle in Deutschland schließen und nur noch aus Indien und China importieren, werden wir bald auch unsere alten Kulturdenkmäler, also mal ein ganz anderes Thema, Kirchen, nicht mehr renovieren können, weil wir gar keine Steine mehr dafür haben. Ich denke ans Freiburger Münster. Wenn es das gar nicht mehr gibt, die Steine, ich komme aus Freiburg, dann müssen wir indischen Stein dazwischen setzen. Wie sieht denn das aus? Also um nochmal das Thema auch nochmal zu erweitern. Aber ich bin dennoch nicht für einen Boykott von indischen Steinen, weil ich finde, auch dort gibt es Menschen, die ein Recht haben, von Arbeit zu leben und für diese Arbeit bezahlt zu werden. Und wenn sie richtig bezahlt werden in dem Exportsteinbruch und Mund- und Ohrenschutz haben, also unter der Zertifizierung von Certifix zum Beispiel laufen, dann finde ich, sollte man auch so einen Stein in Erwägung ziehen können.
Ja. Ganz herzlichen Dank auch für diesen Anruf, der das ja bestätigt hat. Mhm. Und immerhin die Hörerin aus Baden-Württemberg, wo Sie gesagt haben, es relativ wenig Steine aus solchen Situationen gibt, aber doch auch als Beispiel genannt. Und da finde ich auch schön, dass der Steinmetz das eben auch selber von sich aus angesprochen hat. Das bestätigt ja auch die Situation oder Ihre Arbeit. Das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters, dass Kinder respektiert, geliebt und keinesfalls ausgebeutet werden. Liebe Hörer und Hörer, wenn Sie noch anrufen möchten, wir haben noch ein bisschen Zeit in der Sendung. Die Hörertelefonnummer ist 089 517 008 008 außerhalb von Deutschland. 0049 89 517 008 008. Herr Peter, ich möchte einfach gleich noch mit Ihnen weiter drüber sprechen. Gerade auch dieser positive Aspekt, dass dem Heiligen Vater ja wichtig ist in dieser Formulierung, dass Kinder respektiert und geliebt werden. Ich denke, da gehört zum einen natürlich auch dazu rein der Umgang miteinander, dass man ja auch sich lobt und wertschätzt. Und es brauchen ja Kinder auch ganz, ganz dringend. Dieser Aspekt ist jetzt wahrscheinlich nicht so sehr Ihr Thema, aber Sie sind ja Kinderrechtsexperte. Und von den Kinderrechten her gedacht, wie drückt sich denn Respekt und Liebe aus? Das ist sicher auch nochmal eine weitere Antwort.
Ja, dass eben es nicht nur darum geht, Kinder zu verbieten irgendetwas, nämlich zu verbieten, zu arbeiten und sie zu zwingen, in die Schule zu gehen, sondern darüber hinaus in die Möglichkeit zur Entfaltung ihrer kulturellen, ihrer religiösen Rechte auch zu ermöglichen. Und die Entfaltung im Kindsein bedeutet nicht nur einfach zu verhindern, dass es jeden Tag schwer arbeiten muss und sich körperlich schädigt, sondern eben auch einfach Zeit zu haben, die Welt fragend zu erfahren, sich umschauen zu können, Erfahrungen überhaupt zu machen und eben nur einseitige Erfahrungen zu machen, indem man, ich habe ja wirklich schon Kinder erlebt, die angekettet waren, sowohl im Steinbruch wie auch an Knüppelstühlen, angekettet, damit sie nicht weglaufen. Da kann keinerlei Erfahrung gemacht werden. Und dann werden Kinder nur wie eine Maschine angesehen. Wenn ich es gesehen habe, bei Verletzungen wird in die offene Wunde Schwefel reingeträufelt, das ist, was vorne am Streichholz dran ist, und wird angezündet, damit es nur schnell möglichst nicht mehr blutet und das Kind weiterarbeiten kann und unter schwersten Schmerzen schreiend weiterarbeiten muss, weil man es nicht als Person sieht, als ein individuelles Wesen, was geliebt werden will, sondern nur als Maschine ansieht, was funktionieren muss. Das macht mich so wütend, da bin ich so sauer darüber, was dort passiert. Und wenn ich denke, wie wir hier auch auf mein Kind hätschle und verwöhne, aber das auch gut finde und mich freue, dass sowas möglich ist und im Gegensatz dazu erlebe, was dort passiert.
Unsere nächste Hörerin ist die Frau Schramm aus Türkheim. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Clodo Bose, glaube ich.
Bodo Klose, gerade andersrum, aber ist in Ordnung.
Ich umgedreht. Ich wollte Folgendes dazu sagen, und zwar, also ich bin auch Mitglied bei Missio und Bezieherin des Missio-Heftes und verschiedener anderer Missionszeitschriften, wo dieses Thema angesprochen wird. Mein Schwiegersohn arbeitet in einer Firma, da werden Geräte verkauft zur Steinbearbeitung. Und da ist es also wirklich auch bekannt, er sagt, die Steine kommen eben alle eben von diesen Ländern. Und jetzt wäre mir das ein Anliegen, dass solche Sachen nicht nur jetzt zum Beispiel in der Kirchenzeitung oder im Missio-Heft angesprochen werden, sondern in öffentlichen Tageszeitungen oder in Fernsehsendungen, die jeder irgendwie anschaut. Weil wer liest Missio-Heft? Bei uns liegt es in der Kirche aus, da können es nachzählen, da liegen die ganzen Monate 10 Heftle, dort nimmt keiner mit. Und die Kirchenzeitung, wir haben in unserem Ort 60 Personen, dann wissen sie, wer das liest.
Da gebe ich Ihnen, wie heißt die Ort? Türkheim, oder wo kommen Sie her?
Türkheim, ja.
Ich glaube, Türkheim.
Pfarrer Hesse.
Türkheim hat zum Beispiel noch nicht die Entscheidung getroffen, als Gemeinde Türkheim, dass sie nur noch Produkte ohne ausbeuterische Kinderarbeit einkaufen. Aber Sie als Kirchenmitglied könnten doch zu Ihrem Bürgermeister gehen und sagen, oder sogar mit Ihrer Kirchengemeinde und sagen, wir möchten, dass Türkheim eine Entscheidung trifft. Wir kaufen als Stadt Türkheim, wenn es darum geht, die Straße neu zu pflastern oder Teppiche oder Kaffee einzuschaffen. Wir kaufen nur noch Produkte, die garantiert ohne ausbeuterische Kinderarbeit ist.
Ja, also haben wir genau das Thema mit Straßenpflastern. Bei uns ist neulich im Ort alles neu gemacht worden, mit Bächle durch den Ort, mit Pflastersteinen. Wunderbar alles. Und dann hat es geheißen, das, da kann man nicht vorher anfangen. Die Steine müssen ja ein halbes Jahr vorher schon bestellt werden. Die kommen mit dem Schiff aus Indien.
Ja, sehen Sie, und ja, mit Kinderarbeit, weil Sie kein Zertifizierungszeichen hatten bei Ihnen. Ja. Da klebt Kinderblut dran. Ja. Und das aber im Nachhinein oder für die Zukunft zu verhindern, dass, wenn es so einen Gemeinderatsbeschluss gibt, und dann wird es öffentlich, dann haben Sie recht, da geht es aus unseren Kirchenkreisen hinaus, dann geht es aus dem Gottesdienst hinaus und geht es hinein in die Gemeinde. Und da haben wir Christen was zu sagen. Ja. Und ja, ich bitte Sie, wer von der CDU möchte denn was sagen? Nee, ich bin für Kinderarbeit. Die Merkel hat gerade die rote Karte gegen Kinderarbeit gezeigt. Ja, ja. Also auch die Partei, die das C im Namen trägt, steht da voll dahinter. Auch die CSU in Bayern macht viel dafür. Auch die SPD steht dahinter. Es ist oft leider die FDP, die dann sagt, wir wollen freien Markt und das, wir wollen keine Regelungen. Und Regelungen gegen Kinderarbeit würde den Markt behindern. Leider kommt da ab und an Querfeuer. Aber ansonsten, doch die großen Parteien stehen doch auch hinter diesem Anliegen.
Ja, das ist Gebetsanliegen des Heiligen Vaters. Soll diese Straßenrenovierung dann, das, also was es kostet, einen bestimmten Betrag nicht überschreiten, da wird das ausgeschrieben und die Firma, die es am besten macht, das sind Firmen, die kommen aus St. Annaberg, Buchholz, da zu uns und verlegen die Pflastersteine und dann schaut man halt, welche Firma das am billigsten macht und die wird dann kommen und da schaut dann kein Mensch mehr auf Kinderarbeit.
Genau, und da hat es Miserio auch erreicht ja im letzten Jahr, dass der Bundestag ein Gesetz erlassen hat, dass bei der Beschaffung von Gemeinden auch soziale Kriterien mit aufgenommen werden können. Sie müssen zwar nicht, aber sie können. Bisher hieß es nur, es muss das Billigste sein, die Farbe muss stimmen und die Festigkeit.
Ja,
aber seit Mitte letzten Jahres, seit Anfang dieses Jahres, seit Anfang 2009, darf eine Gemeinde auch reinschreiben, es muss ohne Kinderarbeit hergestellt sein und es muss belegt werden. Mhm. Das dürfen sie. Und damit darf das etwas teurer sein. Und da wird auch der Bundesrechnungshof nichts sagen, weil er sagt, ja, das ist ausgeschrieben worden so und dann muss davon dann das Billigste genommen werden. Aber es muss klar sein, ohne Kinderarbeit. Und da das Billigste. Und
das muss die Gemeinderäte praktisch mobilisieren.
Richtig. Und das können sie auch. Da werden sie wenig Störfeuer bekommen. Weil, wie gesagt, das ist ein Thema, wo sie nicht gleich hören, ach Gott, was ist das für eine Spinnerin und sowas. Mhm. Das hören sie nicht, sondern ja, das ist ein Anliegen, dem wir uns ja eigentlich nicht verschließen können.
Mhm, gut, also dann ist es nichts daneben, Einzelnen da Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.
Ja.
Aber ich habe jetzt eben gedacht, dass überhaupt das noch mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung kommt, dass das eben öfter mal in Zeitungen, es sind oft so schöne soziale Themen angesprochen, in Bayern Teil unserer Zeitung, wir haben die Augsburger Allgemeine mit ihren ganzen Unterzeitungen da, Kempten und Memmingen und Mendelheim und so, dass da öfter so Sachen mal kommen.
Ja, es liegt immer an Menschen und es sind immer Menschen. Und wenn dort jemand an der Zeitung ist, der sich für sowas interessiert, dann kann er darüber erfahren und dann wird er auch darüber berichten.
Mhm.
Und einige Zeitungen tun es, andere tun es nicht.
Ja.
Es gibt aber jetzt nicht so eine Vorgabe, es müssen alle Zeitungen berichten. Zum Glück nicht, wir sind in der Demokratie.
Ja.
Aber es sind überall Menschen und wenn Sie dort jemanden kennen und der dafür offen ist, dann wird er das auch machen.
Mhm.
Und gerade wenn Sie gute Informationen haben und die bekommen Sie von, Sie haben Emissio schon genannt, die darüber berichten, Miserio, ist auch Certifix, wenn Sie im Internet, können Sie das nachgucken, vorne sind mit X geschrieben, Certifix. Und dann findet man das und da kriegt man sehr viele Informationen darüber und kann dann dort auch Leute ansprechen. Und die sind dann auch meistens froh an Zeitungen, dass sie mal ein Thema haben, was einigermaßen unumstritten ist, aber was dennoch Leute aufrüttelt und neuartig ist. Und da sind die sogar sehr froh darum, dort sozusagen über ihre Initiative zu berichten, weil sie es eingebracht haben in den Stadtrat. Und dann haben die einen Aufhänger und sind froh, darüber zu berichten.
Mhm. Gut, also so eine schöne Anregung.
Vielen Dank, Frau Schramm.
Sowas jetzt mit den Grabsteinen zum Beispiel vor Allerheiligen wäre sowas jetzt ein ganz gutes Thema gewesen.
Ja.
Weil da sind in der Zeitung ständig diese ganzen Firmen drin, die die Grabsteine liefern, die die Gräber bepflanzen und alles. Aber es kommt ja wieder in Allerheiligen.
Da können wir ja beide mal Radio Horeb bitten, nächstes Jahr darüber zu berichten, zu Allerheiligen.
Ja.
Und dann passiert das vielleicht.
Mir sagt gerade die Redaktion, dass das schon auch in Planung ist. Also wir sind auch selber betroffen von diesem Thema und also wir haben das schon uns notiert. Ganz herzlichen Dank, Frau Schramm.
Gut, ja, ich danke auch für Ihre viele Arbeit, Herr Klose. Ihre Beiträge sind immer spitze.
Ja, ich danke Ihnen.
Die Moderation und alles, aber natürlich von den anderen auch allen. Da kann man niemanden jetzt bevorzugen oder Das ist wirklich toll.
Okay, Dankeschön. Danke, Frau Schramm. Lieber Herr Pütter, auch an Sie ganz herzlichen Dank für diese Sendung, dass Sie uns damit hineingenommen haben in diese Situation, die da in Indien ist. Wir haben es exemplarisch genommen für die Gesamtsituation, in der dieses Gebetsanliegen formuliert ist des Heiligen Vaters, dass Kinder respektiert, geliebt und keinesfalls ausgebeutet werden. Ja, vielen Dank, dass Sie uns damit auf den Weg genommen haben.
Habe ich noch Zeit für ein Schlusswort?
Ein kurzes Schlusswort.
Gut, ein kurzes Schlusswort. Man kann auch anders helfen, nämlich mit finanzieller Beitrag. Wir haben ein Programm bei Miserior, das wir den gesamten Steinbruch mit 500 bis 1000 Leuten aus Sklaverei befreien. Das kostet 15.000 bis 19.000 Euro. Und vielleicht gibt es ja eine Kirchengemeinde, die sagt, wir wollen das auch mitmachen. Wir wollen vielleicht 40 Cent für eine Schiefertafel geben, aber vielleicht auch 15.000 für den gesamten Steinbruch. Und auch da kann man sich engagieren, finanziell. Und das auch geht über Miserior.
Alles klar, ganz herzlichen Dank. Wunderbar.
Ich danke Ihnen für die Sendung.
Dankeschön. Und wir wollen eben es auch als Ansporn nehmen, zu schauen, was kann man tun, wie kann man sich engagieren, aber auch wie kann man beten. Denn das Gebet ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil unseres christlichen Glaubens und so wollen wir eben auch dem Gebetsanliegen des Heiligen Vaters folgen. Also ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Danke an Herrn Pütter von Miserior.
Ich danke Ihnen für Ihr Engagement.
Dankeschön. Liebe Hörer und Hörer, wenn Sie mehr Informationen haben möchten über diese Sendung, zum Beispiel die Adresse von Miserio oder von Xertifix, dann können Sie sich gerne an unseren Hörerservice wenden. Das ist die Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Da haben wir diese Adressen für Sie hinterlegt. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, können Sie das gerne tun. Sie können sich eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Sie können auch gerne ins Internet schauen unter www.horeb.org und dort auch nochmal die Sendung nachhören als Podcast. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Das war die Lebenshilfe mit Bodo Klose. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.